Hier sitzt die Kultur der Stadt zusammen. Der Culture Club. Fragen an die Kultur und Antworten der Macher. Nur im Ahoi Culture Club.
36. Culture Club, der Raum dazwischen, Kunst als Dialog mit der Welt. Herzlich willkommen zur 36. Ausgabe des Culture Clubs. Der November bringt bestes Wetter für einen Museumsbesuch und weht zugleich neue Impulse in Hamburgs Museen und Galerien. Zwischen klassischer Sammlung, zeitgenössischer Kunst und aktivistischen Perspektiven entsteht eine spannende Vielfalt, die zeigt, Kunst ist immer auch ein Spiegel unserer Zeit. Darüber sprechen wir heute mit drei Frauen, die diese Entwicklung prägen. Tolga Bayerle, Direktorin des Museums für Kunst und Gewerbe, Katrin Baumstark, Direktorin des Bozyrus Kunstforums und Saris Brüdé, Künstlerin und Kuratorin des Ausstellungsraums The Space am Ballindamm. Aufgenommen wird diese Folge mitten in Hamburg Zentrum im Museum für Kunst und Gewerbe und präsentiert wie immer von HVV Switch, der besten App fürs Mobilbleiben in Hamburg. Wir beginnen mit Saris Brüdé. Du wurdest 1982 in Gießen geboren und hast an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg studiert. Als Künstlerin hast du schon lange ausgestellt und hast mit dem Projekt The Space, einem Ausstellungsraum jetzt am Ballindamm, dessen Kuratorin du bist, die Seite gewechselt. Saris, wenn du Hamburg als Kunststadt in ein einzelnes Bild oder Gefühl fassen müsstest, wie sähe es aus?
Also ich sehe ja Hamburg auch so als das Tor zur Welt, also sehr offen, weltoffen und eher so als Resonanzraum. Und ich muss eine kleine Korrektur hinzufügen. Ich habe nicht an der HFWK studiert. Ich habe Ökonomie und Philosophie studiert. Spieltheorie, Globalisierung, Entwicklungspolitik. Und in der Philosophie viel Ästhetik, Hegel, Staatstheorien.
Oha.
Aber ich habe ja auch schon immer gemalt und hatte auch Maler in der Familie. Und war daher immer in diesem Kunstkontext auch unterwegs.
Okay, aber wir kommen zu dem Bild. Das ist das Tor zur Welt. Wie sieht's aus?
Doch sehr weltoffen und optimistisch.
Okay. Katrin Baumstark, du wurdest 1983 in Filderstadt geboren und hast Kunstgeschichte, Religionswissenschaft und neuere deutsche Literatur in München studiert. Nach deiner Promotion wurdest du 2016 Kuratorin am Bozyrus Kunstforum, dessen Leitung du seit 2023 allein verantwortest. Katrin, wenn du an das Bild denkst, das Hamburg in der Kunst vermittelt, was ist das Erste, was dir in den Sinn kommt?
Ein Wanderer über dem Nebelmeer.
Sehr schön, das lassen wir mal stehen. Da haben wir gleich ganz viel zu diskutieren. Tolga will da bestimmt was zu sagen. Tolga Bayerle, du wurdest 1964 in Wien geboren, hast zunächst eine Tischlerlehre in München absolviert, dann Industriedesign studiert und 2007 die Vienna Design Week mitbegründet. Nach deiner Zeit als Direktorin des Kunstgewerbemuseums Dresden leitest du seit 2018 das Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg. Wenn Hamburg ein Schaufenster wäre, liebe Tolga, was würde man darin aktuell sehen?
Das wäre ein sehr aufgeräumtes Schaufenster und würde teure Angebote bieten.
Sehr gut. Ich habe ja gesagt, dass Kunst ja auch ein Spiegel unserer Zeit ist. Jetzt die Frage an euch, was würde man in dem Spiegel sehen? Also gar nicht Hamburg, sondern wie würde die Zeit sich darin spiegeln? Wer möchte da als erstes was zu sagen? Tolga vielleicht.
Ich würde sagen, dieser Spiegel ist schon recht strapaziert, ja, also so wie, also es ist kein Zerrspiegel, das würde ich nicht sagen. Ich würde auch nicht sagen, dass er ein zersplitterter Spiegel ist, aber er würde sehr viele verschiedene, auch divergierende Aspekte zeigen. Also dieses Bild wäre ziemlich dicht an sozusagen aufeinanderprallenden Kräften oder Gegenständen. Es wäre kein harmonisches Bild, kein harmonischer Spiegel, der in einem, der zum Beispiel jetzt das die Alster in Windstille, ja, das ist sowas Schönes oder auch die Alster mit Wind, aber da ist noch viel mehr drinnen in diesem Spiegelbild für mich.
Saris.
Ich würde sagen, es ist eine Zeit, die so von Dissonanzen geprägt ist und dadurch ist auch eine Zeit, um Neues zu kreieren, neue Vision, Aufbruch, wie möchte man koexistieren, also eine Zeit, wo viele Fragen vielleicht eine andere Perspektive bekommen, neue Narrative entstehen. Also ich glaube auch eine spannende Zeit, und der man auch eine Richtung geben kann.
Ja, Katrin, wie sieht denn der Spiegel aus? Ist der schön poliert oder sind da viele Flecken drauf?
Ja, ich sehe so diesen alten Spiegel. Kennt ihr die so ein bisschen angelaufen sind und so, wo dann Silber durchguckt und so. Und es ist auch ein kleiner Spiegel geworden.
Also der Überblick fehlt auch ein bisschen.
Manchmal.
Ja. Kommen wir mal zu Hamburg. Hamburg will ja vieles sein. Basel ist für die Art Basel bekannt. Das Aarhus Kunstmuseum ist das Highlight der Stadt und Hamburg wird als Musicalstadt genannt. Nervt euch dieses Klischee? Und was muss man tun, damit Hamburg vielleicht auch so im Volksmund die Museumsstadt ist?
Also ich finde schon, dass sich da viel geändert hat. Also das war vor 10, 12 Jahren total anders, wo es wirklich nur Musicalstadt war. Und das hat sich in den letzten Jahren stark geändert. Also ich finde, da hat die Elbphilharmonie was bewirkt, ja, und entsprechend hat dann auch Hamburg Tourismus und Marketing eine Kulturstrategie entwickelt. So ähnlich, oder?
Ich denke auch. Also als ich anfing noch als Kuratorin, war es wirklich dieses König der Löwen Musical, wo wir auch mal versucht haben, ja irgendwie mit freier Auslage und gemerkt haben, das ist einfach nicht, also gar nicht unser Publikum. Und dann so seit ein paar Jahren ist es, aber finde ich es auch verstärkt. Klar, die Elfi war so ein Katalysator auch für uns, aber ich glaube auch, dass es als Museumsstadt, als Kulturstadt, als Offspace-Stadt deutlich mehr wahrgenommen wird.
Auch als Musikstadt, Clubstadt, Theaterstadt.
Aber meine Frage ist ja, warum ist es noch nicht die Museumsstadt, Saris? Was fehlt dafür?
Also
was ist die Elbphilharmonie unter den Museen?
Also ich bezeichne, was Hamburg so die Kunstagenten immer so als Hidden Treasure, weil viele, die hierher kommen und das ganze Programm nicht kennen oder die Museen oder die Offspace-Szene, die sind immer alle positiv überrascht und ich glaube, das braucht einfach noch Zeit, bis wirklich Hamburg auch als Kunststadt gesehen wird. Vielleicht irgendwann auch mal sowas wie eine Art Week oder so, dass man irgendwie die ganzen Häuser mit involvieren kann oder auch
Performance. Aber ich sehe schon ein Problem mit Berlin in der Nähe von Berlin. Also diese Gravitationskraft, die Berlin hat, und du fährst mit dem Zug, wenn er dann fährt und wenn er dann bald wieder so schnell fährt, wie er üblicherweise fährt, unter 2 Stunden dahin, sodass sämtliche Professoren der HFBK de facto in Berlin leben und nach Hamburg reinpendeln. Also das ist schon erschwerend, würde ich
mal sagen.
Ja. Und ich muss auch wirklich zugeben, das ist aber meine übliche Wiener Arroganz aus Wien kommen. Das ist für mich ist genau das, was du beschreibst. Ja. Man entdeckt was. Es ist viel interessanter, als man glaubt, aber es ist nicht unbedingt die Kulturstadt.
Ja.
Und es ist auch nicht so, wie jetzt in Berlin irgendwie, man ist eine Woche da, man hat Termine mit Museen, wir kennen das ja, und du weißt jeden Abend, du kannst irgendwo hin, du hast eine Eröffnung, du bist da eingeladen, da ist das. Also ich finde schon, das ist eine ganz andere Qualität. So, aber ich glaube,
die Hauptstadt kann man ja auch nicht vergleichen.
Und uns kommt halt mehr und geht mehr und es ist so, aber
würdest du sagen, Düsseldorf ist eine Museumsstadt oder würdest du sagen
Frankfurt vielleicht noch?
Frankfurt, München ist so eine Stadt, wo man mit den Pinakotheken, also ich frage mich gerade, wo unser Vergleich liegt, wo liegt unsere Messlatte eigentlich, wenn ich über Hamburg nachdenke. Ja.
Höre ich daraus, dass ihr eigentlich gar nicht den Ehrgeiz habt, dass dieser Stempel quasi vom Stadtmarketing übernommen wird, dass die Museen noch stärker in irgendeiner Form noch nach draußen gefördert werden, um das Bild der Stadt zu prägen?
Ich glaube, das müssen wir machen. Das ist ja unsere Aufgabe auch. Mhm. Also Programme zu machen, die so spannend sind und so aufregend, dass es sich eben dahingehend entwickelt. Also ich verstehe dann Hamburg Marketing und Hamburg Tourismus, was bringt ins Geld rein? Und ich meine, jetzt hat man irgendwie hier Westfield gebaut mit
privaten Milliarden.
Ja, und mit bei uns heißt es dann immer sauber nosplaniert. Sauber nosplaniert ist, weißt du, keine Bäume, gell? Sauber nosplaniert und die Kreuzfahrtschiffe können kommen. Also das ist ja anscheinend auch etwas, was die Stadt möchte. Und dagegen können wir ja uns nur stellen und sagen, ja, wir haben hier so tolle Programme und Ausstellungen und Offspaces und neue Künstler, alte Künstler, dass es dazu werden.
Ja, aber ich finde schon, dass Hamburg Marketing Tourismus viel gemacht hat in letzter Zeit. Und wenn, dann würde ich sagen, musst du die Kultur propagieren. Mhm. Ich glaube nicht, dass es nur über die Museen allein geht, sondern die Kultur, die Vielfalt der Kultur, eben auch der Off-Szene, der Galerien, der Clubszene, das finde ich macht diese Stadt interessant. Über die Museen alleine wirst du es nicht.
Nun greifst du ja, liebe Tolga, die ganzen Pendler hier ab. Du bist direkt neben dem Hauptbahnhof. Das muss ja auch mein
Die richtige Beschreibung.
Das muss ja nicht nur Nachteile haben, dass man hier am Hauptbahnhof sitzt. Wer sind deine Kunden sozusagen? Also fährt man tatsächlich aus Stuttgart hierher? Das könnte Kathi vielleicht gleich
sagen. Natürlich nicht.
Aber fährt man nach Hamburg, um ein Museum zu sehen?
Also wir wissen, dass der gesamttouristische Anteil unserer Besucher insgesamt, also da rechnen wir im Tourismus, sozusagen innerdeutschen Tourismus und außerdeutschen Tourismus zusammen, und vom innerdeutschen ist es mehrheitlich dann eben, also sagen wir mal so, insgesamt sind es 10% oder 6, 7, 8% Touristen, ja, von unserem Publikum, der Rest ist Metropolregion. Und von diesen ist es dann die Mehrheit innerdeutsch und ein kleiner Teil, der dann halt aus der Schweiz, aus Dänemark oder sowas kommt. Sie kommen aus Dänemark zum Beispiel wirklich regelmäßig.
Aber nicht aus Aarhus.
Doch, auch aus Aarhus wahrscheinlich, aber ich frage nicht nach Postleitzahlen, sondern wir machen regelmäßig Umfragen, mehrfach im Jahr. Das heißt, mein touristisches Publikum ist schön, nice to have, aber ist nicht meine Hauptzielgruppe. Meine Hauptzielgruppe ist wirklich die Metropolregion Hamburg. Und da wissen wir zum Beispiel, dass wir einen steigenden Anteil Menschen mit Migrationshintergrund haben über die letzten Jahre. Wir wissen, dass wir jedes Jahr ein Drittel Neubesucher erreichen durch Themen, also dass ein Thema jemanden erreichen kann, der noch nie vorher im Museum für Kunst und Gewerbe war. Und das sind, von denen bleiben mir dann ein kleiner Teil als, also als sozusagen eventuell mehrfach Wiederkommende, bis dass jemand ein Stammbesucher wird. Also insofern, aber ehrlich gesagt, wenn du die Elfi fragst, ich glaube, die haben auch nicht so viel mehr also nationalen und internationalen Tourismus.
Aber mehr als 10% doch,
oder? Nein, glaube ich ehrlich gesagt nicht.
Das sieht man da nicht viel häufiger Busse aus Magdeburg und Göttingen und Kassel?
Ich glaube, die sind auch ungefähr bei 10% und vielleicht 12%, aber nicht viel mehr.
Mhm. Katrin, dann hast du auch nicht mehr, obwohl alle ausländischen Touristen das schöne Rathaus fotografieren. Ihr seid nebenan. Gibt's da irgendwie einen kleinen Vorteil, so zentral zu sein?
Wir haben einen Ticken mehr, da ist es aber eher, es kommt auf die Ausstellung an. Also das ist bei uns total interessant. Wo es ganz explizit war, war bei Henri Cartier-Bresson. Da hatten wir, weil wir haben Postleitzahlbefragung gemacht, und da hatten wir sehr viel französisches und britisches Publikum, was ich spannend fand. Genau, und das sind aber tatsächlich, machen das die Ausstellungen dann häufig auch aus. Und bei Cartier-Bresson war es eben ganz eklatant, also dass ich es mir auch gemerkt habe. Sonst ist es eben auch Metropolregion, das sind wir. Also das ist, Dänemark ist noch, wir haben viele dänische BesucherInnen, einfach weil die in der Stadt sind und irgendwie auch ein treues Publikum sind. Aber sonst ist es eben Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg. Ja.
Achtung, Achtung, Werbung! Einfach immer am Start, die HVV-Switch-App für euch, damit ihr jedes eurer Ziele in Hamburg und Umgebung erreichen könnt. Einfach, schnell und direkt ermöglicht die HVV-Switch-App euch den unkomplizierten Kauf von HVV-Tickets. Zusätzlich dazu könnt ihr mit der App ein Sixt-Share, ShareNow oder Miles-Auto mieten, ein Tier- oder Voi-E-Scooter oder ein Moja-Shuttle buchen, um bequem von A nach B zu gelangen. Weitere Infos unter www.hvv-switch.de. Achtung, Achtung, das war ein Konsumhinweis. Saris, ich nehme an, du machst keine Zuschauerbefragungen bei dir.
Nee, nicht wirklich. Aber wir haben, was schön am Space ist, also wir haben ein sehr diverses Publikum. Also man hängt nicht nur in der Kunstbubble fest, von Jüngeren bis Älteren. Wir haben auch, machen viele Führungen für Schulen, Stadtteilschulen, Uniklassen. Und das merkt man auch bei den Openings. Da kommen im Zeitraum von 4 Stunden knapp 800 Gäste. Und wirklich divers, aus der Musikszene, Mode, Kunst. Mhm. Also,
welches Publikum geografisch gesehen hast du denn im Blick? Also wenn du jetzt am Ballindamm was machst, denkst du dann auch noch an Rahlstedt oder gehst du einfach nur direkt in die Schanze und Karoviertel?
Nee, also die aktuelle Fläche ist ja nicht mehr am Ballindamm, sondern jetzt in der Kaiser-Wilhelm-Straße. Ja. Da wird eine große Halle von 440 Quadratmetern bespielt. Und also ich freue mich über jeden Gast und jeden Besucher und jeden Austausch. Ich kann jetzt nicht genau sagen, genau, wo die Besucher alle herkommen, aber schon sehr divers. Also ich habe natürlich auch die äußeren Stadtteile im Blick und so weiter. Und bei uns wirklich viel so Mund-zu-Mund-Propaganda, dass irgendwie die Leute das gehört haben oder durch Artikel, Instagram.
Ein Publikum, was ja durchaus immer wieder sehr stark umworben wird in allen Kultur- und Kunstbereichen, sind Jugendliche und Kinder. Tulga, du hast, ich glaube, vor 2 Jahren eine Sesamstraßenausstellung gehabt. Die war, glaube ich, rekordverdächtig, mutmaßlich. Wie sehr hast du denn tatsächlich diese Zielgruppen im Blick? Also gibt's jetzt nächstes Mal mit den Mainzelmännchen was und übernächstes Jahr mit Pippi Langstrumpf, oder beziehst du das in die Planung gar nicht mit ein?
Doch, das beziehen wir natürlich in die Planung mit ein, selbstverständlich. Allerdings insofern keine Mainzelmännchen und auch keine Pippi Langstrumpf. Pippi war ja, weil
ist
einfach,
ja gerade Marc beispielsweise,
ja, aber
also
es
Pippis
geht ja,
Vater zumindest.
Wir haben Janosch zum Beispiel gemacht. Ja. Also mir geht's ja dann immer um die Qualität der Gestaltung. Ich mache das nicht, weil das dann nett ist und kult und attraktiv, sondern entweder es ist interessant von der Gestaltungsseite her oder nicht. Ja. Mhm. Tatsächlich sind wir sehr stolz, dass wir also bei der Sesamstraße in dem Jahr waren wir tatsächlich noch jünger als sonst, aber dass wir prinzipiell ein Durchschnittsalter von, auch dieses Jahr von 45 Jahren haben, das ist sehr außergewöhnlich für klassische Museen, weil wir einfach die Mischung halt auch Glitzer hat lustigerweise sehr viel alte Leute angezogen. Das war total interessant, aber natürlich auch viele junge. Also das war so quer durch. Da ist jetzt unser Altersdurchschnitt wieder ein bisschen gestiegen, aber nicht so stark, dass es nicht auch noch immer bei eben diesen 45 wären. Und wir machen nächstes Jahr eine Ausstellung, die noch nur einen Arbeitstitel hat, der, weil es um Kinderstühle dreht. Es hat noch keinen wirklichen Titel, aber da geht's auf der einen Seite um, wie schauen also sozusagen Design, Kinderstühle, wie schauen die aus, aber gleichzeitig machen wir das sehr stark vermittlungslastig. Das ist überhaupt ein großes Thema bei uns, eben Vermittlung für Kinder und Jugendliche zu machen. Und da geht's dann darum, dass die wirklich gemeinsam Stühle bauen können. Also wie baut man überhaupt einen Stuhl? Und so gesehen haben wir das immer im Blick, ja, die Kinder, also die, oder anders gesagt, wir versuchen sozusagen in unserem Programm immer so einen Rundumblick zu haben und zu sagen, was sind die weniger die demografische Zielgruppe, sondern eher, was ist der Anlass, warum du kommst? Ja, du willst, zum Beispiel Cartier-Bresson finde ich ein super Beispiel. Ja, das ist so toll, dass du einmal das sehen kannst, dann fahrst du eben weit. Ja, das heißt, du bist ein Connoisseur oder ein leidenschaftlicher Fan, und um das zu sehen, und das ist dann der Anlass, weniger ob die Leute jung, alt, divers oder sonst was sind, sondern oder warum du willst eine gute Zeit mit der Familie haben, dann ist das der Anlass, ja. Und wenn wir diese Kinderstühle-Ausstellung machen, dann ist das, oder Glitzer war auf jeden Fall etwas, wo du auch in der Gruppe kommen kannst und du hast auf jeden Fall eine gute Zeit, dann ist das der Anlass sozusagen. Ja. Ne? Und das über ein Jahresprogramm so zu stricken, dass du möglichst viele Leute erreichst, ist natürlich das Ziel.
Ja, Katrin, wie sehr hast du Jugendliche als Konsumenten oder als Konsumenten der Zukunft im Blick bei der Gestaltung?
Na, wir haben es durch die Öffnung des Hauses jetzt auch so seit ein paar Jahren, ist es mir schon extrem wichtig. Also 45, so jung sind wir noch nicht. Aber wir haben zum Beispiel ein Programm, das mir sehr am Herzen liegt, das heißt SchülerInnen führen SchülerInnen, wo junge Menschen aus dem Wilhelm-Gymnasium, also elitäres Gymnasium, tatsächlich ihr Abi machen mit unseren Kursen, also mit unseren Ausstellungen, sich da reinfuchsen, Führungen geben für andere SchülerInnen. Und eben die kommen aus Mümmelmannsberg, von der Vettel und so weiter. Und die sind wirklich von erste Klasse bis 16, 17. Wir haben Geflüchtetengruppen, wir haben aber auch Rentnergruppen. Und die werden von diesen Jugendlichen geführt. Und gerade für junge Menschen, die noch nie in Kontakt kamen mit einem Museum oder so, für die ist es natürlich viel cooler, wenn da eben einer steht, der 16 ist und der denen das cool erzählt, als wenn irgendwie eine alte Frau ihnen jetzt kunsthistorisches Bullshit-Bingo vorplappert. So. Und das ist sowas, glaube ich, das ist unsere Finanzierung in die Zukunft. Also diese Hemmschwellen abbauen, dieses komm vorbei, es ist hier nichts Schlimmes, du kannst wenig falsch machen, eigentlich fast alles nur richtig. Und das sind, glaube ich, so Sachen, die wir alle anpacken, eben durch Vermittlungsarbeit. Weil ja, wir müssen in Wissen investieren, in die Kids, und Wissen ist natürlich auch sehen. Und also wir haben jetzt zum Beispiel ja, wir eröffnen in einem Monat, in 3 Wochen die Ausstellung Kinder, Kinder. Und sie ist aber nicht wie die Ausstellung jetzt in München im Haus der Kunst, gab es eine, die explizit für Kinder war, sondern es geht eben um Kinderporträts oder die Darstellung von Kindern von Tizian bis Rienecke Dijkstra. Also zu zeigen, wie hat sich das eigentlich gewandelt, wann wurden Kinder von kleinen Erwachsenen zu Kindern, wie geht das weiter. Wir haben eine ganz schöne Videoarbeit eben von Rienecke Dijkstra, wo eine Schülerin ein Picasso nachmalt und so. Und aber wir haben gesagt, natürlich müssen wir die Kinder mitnehmen. Und dann war die erste Überlegung, hängen wir die Bilder runter? Mhm. Ja. Und dann haben wir halt gesagt, ja, okay, aber so ehrlich muss man sich auch machen, wie viele Kinder kommen wirklich und wie viele Erwachsene. Jetzt haben wir eben mit Stühlen und arbeiten mit Hockern, dass wir eben die verschiedenen Ebenen haben können, dass jeder eben auf Augenhöhe das Werk angucken kann, um eben das mitzunehmen. Oder wir haben jetzt so ein Freundschaftsbuch, Freundinnenbuch, wo man dann eben, also wie ein Poesiealbum, da aber auch die Figuren aus den Gemälden mit uns sprechen und sagen, da erfahren wir eben spielerisch was davon. Was war ihr Lieblingsessen 1634? Oder durften sie zur Schule gehen und so? Und ich glaube, das ist eben, ja, wie du sagst, man muss es, glaube ich, so im Rundherum angucken. Also ein Thema, und dieses Thema sollte so spannend sein, dass es so viele verschiedene Seiten hat und so viele verschiedene Zugänge, dass ja eine Großfamilie kommen kann und jeder seinen Zugang finden kann.
Wenn wir schon über Kinder sprechen, Saris, wie bist du denn als Kind oder Jugendliche zur Kunst gekommen und wie spiegelt sich das in der heutigen Arbeit jetzt wieder?
Also ich habe noch einen Bruder, also meine Eltern sind mit uns viel in Museen gegangen, hat noch immer viel Literatur zur Kunst zu Hause, das heißt irgendwelche Bildbände, aber ich war einfach immer schon fasziniert von Malerei. Und ich glaube, das hat sich bei mir immer so verfestigt, da hatte ich immer so einen Drive gehabt oder Kunst bedeutet für mich auch Hoffnung und soll an Menschlichkeit erinnern. Oder was wir eben auch besprochen haben, so wie möchte man heutzutage koexistieren, zusammenleben. Das war für mich immer eine Kommunikationsform. Und eben auch so mit dem Space, das ist ja auch so ein Ort der Begegnung oder ein Ort für Austausch, für das Experiment und für Dialoge. Und genau bezüglich jüngerer Gäste, also bei mir ist das dann eben wirklich nur so durch die Führung, dass man da irgendwie jüngere Gäste hat, die zwischen 12 und 14 sind. Aber da fand ich eben auch spannend, wir hatten auch Stadtteilschulen da, die vielleicht nicht so den direkten Bezug zu Kunst haben. Die kamen teilweise mit den Eltern wieder, weil die denen das nochmal zeigen wollten. Oder wir hatten so eine ganz tolle, begehbare Installation mit Simon Hirmann. Da sind die wirklich mit den Eltern und Geschwistern wiedergekommen, um eben diese Ausstellung nochmal zu sehen. Oder was ich auch mal mache, ich mache die Finissage am Wochenende zwischen 15 und 21 Uhr. Da kommen ganz viele Eltern mit Kindern dann.
Mhm. Tulga. Mhm. Wie ist die junge Tulga denn zur Kunst gekommen?
Die junge Tulga ist in einer Familie aufgewachsen, wo der Vater Künstler war. Aber Musiker, nicht bildende Kunst, sondern eben darstellende Kunst als Musiker. Und bei uns zu Hause gingen, und er war aber mit sehr vielen Künstlern und Künstlerinnen befreundet, die einfach viel da waren. Also es war sozusagen das Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin.
Ja.
Und ich habe mich aber dann lustigerweise eben nicht getraut, Kunst zu studieren, sondern habe dann den Umweg über die Tischlerei zu Design gemacht. Also Kunst habe ich ja nicht studiert.
Ja.
Und Musik, hast du viel Musik auch gemacht?
Ja, ich habe natürlich ewig lang Musikinstrument gespielt, also jahrelang Geige und dann noch einmal klassische Gitarre. Aber da ärgere ich mich selber sehr, dass ich die Geige aufgegeben habe, die hätte ich behalten sollen.
Aber glaubst du, dass du hast den natürlichen Zugang zu Kunst und Kultur gehabt? Glaubst du, dass das auch Einfluss auf die Gestaltung des Museums für Kunst und Gewerbe hat, dass es einfach irgendwie offener ist als die Museen, die man vielleicht von früher im Hinterkopf hat?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, das muss man voneinander trennen. Ich glaube, das ist, also ich meine, das, also erst einmal heißt die Tatsache, dass ich damit aufgewachsen bin, überhaupt nicht, dass ich mehr weiß oder irgendwie irgendwas gescheiter bin als irgendwer anderer. Ich würde sagen, alle, die sich sozusagen intensiv diesen Dingen angenähert haben, haben vielleicht einen ganz anderen Zugang. Ich würde sagen, dadurch, dass ich Design studiert habe und als Praktikerin in die Theorie gegangen bin und dann Kuratorin geworden bin, dass ich darüber einen anderen Zugang zu manchen Dingen habe.
Du könntest Katrin die Stühle bauen für die
Kinderausstellung. Nein, das meine ich nicht, sondern ich betrachte einfach, meine Art, das Museum zu leiten, ist einfach geprägt von meinem Werdegang. Aber der Rest ist meine gesellschaftspolitische Überzeugung und die ist vielleicht nicht die gleiche, wie mein Vater sie hatte. Ja, also das hat ja sicher sehr viel elitärer alles gesehen, als wie ich das mache.
Katrin Filderstadt bringt man jetzt erstmal nicht mit Kunst in Verbindung. Ich persönlich mit Tennis, weil ich glaube, eine recht bekannte Tennisspielerin kam auch mal aus Filderstadt und es gab dort ein, ich glaube auch ein Damentennisturnier irgendwie. Aber das ist schon so lange her, da hatten wir noch D-Mark.
Ja,
Katrin,
weiß ich
wie,
nicht.
Wie bist du denn zur Kunst gekommen?
Also Filderstadt liegt, ich bin in Filderstadt geboren, aufgewachsen in Eichtal, das ist noch kleiner, ist aber so mit dem Auto 20, 25 Minuten von Stuttgart weg. Der Metropole. Nee, aber
Autometropole.
Aber genau, Porsche. Nee, bei mir war es tatsächlich die Staatsgalerie Stuttgart, die mich geprägt hat als Kind. Ich hatte einen kunstinteressierten Vater. der mich mitgenommen hat, der mich auch manchmal genervt hat. Also das muss man ja auch sagen, dass man wacht ja nicht als Kind auf und findet Kunst per se richtig dufte, sondern es hat mich auch manchmal genervt. Und bei mir war so eine Initialzündung Otto Dix. Deshalb ist er mir irgendwie immer noch nahe. Weil das, da war ich so 12 oder so, muss ich gewesen sein. Und das hat mich so umgehauen, dass ich gesagt habe, da muss ich mehr wissen. Und dann, genau, ich war eher so im Theaterbereich früh als Jugendliche und so und habe da viel gelesen eher. Und durch Dix bin ich dann irgendwie zu Kunst gekommen, da habe ich gesagt, da will ich mehr wissen. So hat es eigentlich angefangen. Aber es war, also bei mir wiederum, ich komme aus einer wirklich Arbeiterfamilie. Also da war jetzt nicht irgendwie das große Thema. Also meine Oma, die immer noch lebt, die hat auch mein Dissertationsthema immer noch aufgeschrieben, falls jemand fragt, was ich mache. Und genau so. Aber ich glaube, es war schon so ein bisschen dieser Zugang, dass man mich mitgenommen hat, dass man mir Kunst quasi dargebracht hat, ohne einen großen Zwang. Also es war schon, wir gehen jetzt mal hin, aber wenn ich nach einer halben Stunde keine Lust mehr hatte, war es auch okay. Aber dass du immer wieder so ein Angebot bekommst und irgendwann hat es bei mir eben, dass ich dachte, jetzt will ich es wissen. Und dann war es irgendwie klar, dann war der Weg geebnet. Mhm.
Ja. Kunst hat ja in der Produktion ganz häufig was mit Nöten und Ängsten und Druck zu tun. Also wenn man am Anfang steht, die finanzielle, soziale Anerkennung, kannst du denn davon leben? Und so sind solche Fragen, die alle Künstler, glaube ich, schon mal gehört haben. Wenn man sehr erfolgreich wird, irgendwann gibt es eine gewisse Erwartungshaltung. Mach das doch nochmal in der Musik, den Nummer-1-Hit nochmal schreiben zu müssen von der Umgebung. Saris, wie empfindest du denn den beruflichen Umgang mit Kunst? Also ihr sprecht ja alle drei ja sehr locker und sehr leidenschaftlich über Kunst. Verspürst du auch irgendwelche Gegenwinde?
Nee, natürlich. Also man hat ja mal Produktionskosten, sei es bei einem Ausstellungskonzept oder bei der eigenen Kunst. Aber man muss da schon gut kalkulieren können, auch sparsam sein und im Rahmen vom Budget arbeiten können. Und dadurch, dass ich eben auch mit vielen jüngeren Arbeiten, die jetzt Anfang 20 sind, da sind schon Ängste da und die sind auch berechtigt, weil es gibt unheimlich wenige Studioplätze, vor allem bezahlbare Studioplätze hier in Hamburg. Und das sind alles so kleine Sachen, mit denen man konfrontiert wird und die eigentlich eben auch Raum nehmen oder Zeit nehmen, um eben im Studio zu sein und eine Studiopraxis aufrechtzuerhalten. Das sind unheimlich viele Begebenheiten, die auf einen da einprasseln, die man auch irgendwie alle manövrieren muss. Mhm. Also einfach ist es nicht.
Ja, und man muss sich ja auch im Klaren sein, wie viele von den Menschen, die Kunst studieren oder etwas, wie viele von denen werden jemals davon leben? Das ist ja ein Bruchteil. Ja. Also das heißt, klar, das und auch wichtig, und das hast du aber auch im kulturschaffenden Bereich, ist die Selbstausbeutung. Ja. Also wer sich aller letztlich inklusive wir auch, ich meine, ich werde gut bezahlt, ja, aber trotzdem arbeite ich weitaus mehr und natürlich ihr wahrscheinlich ununterbrochen an den Grenzen dessen, was irgendwie auch vertretbar ist für einen selber und für eine langfristige Zukunft. Und ich habe, als ich freischaffend die Vienna Design Week gemacht habe, 7 Jahre, das war einfach, ich habe auch irgendwann aufgegeben und mich davon verabschiedet, weil es nicht mehr tragbar war, ja, weil ich einfach gewusst habe, das stehe ich nicht durch auf Dauer. Ja. Also es ist schon ein sehr eigenes Feld. Es ist eine große Leidenschaft, macht, es ist unglaublich spannend für uns alle, egal wo wir da stehen, ob du jetzt, aber es ist auch wirklich Prekariat pur.
Ja. Und das ist aber, weil es die Leidenschaft da ist.
Natürlich.
Das ist halt dieses zweischneidige Schwert und gerade, also wir haben ja alle irgendwie Personen um uns rum, die sei es uns bei Aufbau helfen oder die Wände malen für
Also wie viele von denen Künstler sind, die damit ihr Geld verdienen, das ist wirklich.
Und das sind tolle Künstler.
Das sind tolle Künstler.
Aber
Sollte man junge Leute davor warnen, Künstler zu werden oder Künstlerin zu werden, Saris?
Nee, also wie gesagt, für mich ist Kunst noch so die letzte Hoffnung. Dadurch kann man wirklich noch was bewegen. Also auch die Jüngeren, da ist Energie da, Optimismus, die wollen dem Ganzen eine Richtung geben. Und ich glaube, es ist halt auch, ich finde, Museen sind Resonanzräume und auch ein Austauschort. Und ich meine, das ist ja hier auch ganz toll, dieser Freiraum oder auch Muzeaus Kunstforum. Es geht um Austausch, um Diskurs. Und das sind auch Orte, wo man sich austauschen kann und wo noch verschiedene Meinungen bestehen können. Und ich glaube, das ist unheimlich wichtig, Kunst und Museen und Kultur.
Weil wir haben ja darüber gesprochen, ihr zieht ja die Kinder auch an und die ein oder andere Besucherin will möglicherweise dann auch selber gestalten. Katrin, was sind denn im Grunde deine größten Herausforderungen hier in einer Stadt wie Hamburg? Also die soziale ist es jetzt erstmal nicht für euch persönlich. Ist der größte Kampf die Anerkennung gegenüber allen anderen Mitbewerbern, auch im Kulturbereich, aber meinetwegen auch der Hafengeburtstag oder der Hamburger Dom? Also immer wieder auch den Wert von Kunst immer wieder wiederholen zu dürfen?
Ich weiß nicht, ob das die größte Herausforderung ist. Also ich finde schon, oder ich weiß nicht, ob es eine Herausforderung ist, aber etwas, das ich machen möchte, noch mehr öffnen. Also weil das Bucerius Kunstforum hat natürlich durch den Namen, durch die Lage, dadurch, dass wir privat sind, immer so einen Ruf von elitär, von irgendwie so dieses typische Hanseatentum. Und ich glaube, das sind wir nicht mehr und das wollen wir auch nicht mehr sein. Und bei mir ist eben die größte Herausforderung, wie bekomme ich eben ganz viele diverse Menschen zu uns? Wie kann ich so vielen Menschen wie möglich den Zugang zur Kunst ermöglichen? Und ich glaube eben, das funktioniert nur mit tollen, wichtigen, hochkarätigen, spannenden, lustigen Ausstellungen, die auf ganz vielen verschiedenen Ebenen Zugänge ermöglichen. Und also diese Wahrnehmung, das finde ich jetzt gar nicht so. Also man kann ja irgendwie Besucherzahlen vergleichen und dann kann man ja schon mal sagen, uns geht's wirklich ganz gut. So, also ich darf mich für die Größe meines Hauses da tatsächlich nicht beschweren. Wir haben wirklich super Besucherzahlen. Ich wünsche mir manchmal noch ein diverseres Publikum. Und da man sich da Wünsche nicht immer in Erfüllung gehen, muss man dran arbeiten. Und ich glaube, das kriegt man ganz gut hin.
Dann will ich mal anders fragen, Tolga. In Zeiten, wo so viel Uneinigkeit besteht, gesellschaftlich, Kriege, wirtschaftliche Nöte insgesamt, die Politik ist heillos zerstritten in Berlin, wir hier in Hamburg sind noch einigermaßen in Ruhe regiert, haben die Leute Lust auf Kunst oder haben die einfach ganz andere Gedanken? Weil es gibt ja, also beispielsweise in der Gastronomie gibt es viele Klagen, dass die Leute eben nicht mehr so häufig essen gehen. Jetzt ist ein Museumsbesuch günstiger als ein Restaurantbesuch. Aber ist es so, dass die Leute auch den Kopf dafür haben oder ist es im Gegenteil sogar eine wunderbare Ablenkung von allem?
Also was wir schon merken ist, dass man sehr aufpassen muss aktuell. Also wir funktionieren ja als Museum für angewandte Kunst insofern anders, also dass wir jetzt nicht mit eben einem Namen wie Cartier-Bresson arbeiten können, ja, weil das habe ich da einfach nicht, diese berühmten Namen und kann eben ja manche Sachen nicht machen, um dann Hunderttausende anzuziehen. Aber
die macht Katrin dann.
Ja, das passt auch schon. Die macht einen super Job. Sondern wir arbeiten ja stark thematisch oder schon auch manchmal mit Personen, mit Namen, aber auch stark thematisch. Und wir merken, dass wir, selbst wenn, also jetzt um zum Beispiel Glitzer als bereits vergangene Ausstellung herzunehmen, das Thema Glitzer funktioniert super, weil alle finden das super und haben Spaß dran. Und dann kannst du dort drin auch komplexere und andere gesellschaftliche Fragestellungen unterbringen. Wenn ich aber ökologisches Desaster drüber schreibe, dann gehen die Leute eher nicht mehr hin, weil sie genug Desaster rundherum haben. Ja, also die Welt. Und das ist eine, finde ich, schon eine neue Wahrnehmung. Es ist ja auch wirklich total interessant, dass sozusagen offensichtlich der Klimawandel abgesagt ist und wir jetzt darüber nicht mehr nachdenken müssen und möglichst den Verbrenner retten. Keine Ahnung, was da los ist. Und das merkst du, ja, dass eben eine sehr spannungsgeladene gesellschaftliche oder weltpolitische Situation den Leuten eher sie Entspannung suchen oder Freude oder sowas. Aber ich glaube schon, so wie du das auch gesagt hast, dass die Orte selbst sozusagen als eine Art Safe Spaces wahrgenommen werden, wo du auch aus unterschiedlichsten Bereichen kommend hingehen kannst, ohne dass du jetzt sofort, keine Ahnung, ist wahrscheinlich nochmal anders als zu einem Fußballspiel zu gehen.
Ja. Wenn man die letzten 150 Meter überstanden hat.
Sei nicht so, sei nicht so streng. Ich finde, das machen immer noch sehr viele Leute, die letzten, also ja, unsere Besucherzahlen sind tatsächlich glücklicherweise nicht von der wirklich sehr.
Für jemanden, der den Überblick nicht hat, nebenan ist das Drop-In auf der anderen Seite der Hauptbahnhof. Es gibt sicherlich Orte wie beispielsweise The Space oder Buziris Kunstforum, zu denen man vergnüglicher gehen kann.
Genau, aber es ändert interessanterweise, wenn das Ausstellungsprogramm spannend genug ist, nichts an der Besucherzahl.
Das wollte ich auch nicht sagen, aber ich wollte nochmal deine schwierigen Umstände hier beschreiben. Katrin, du bist ja mitten in der City und leistest dir ja vor allen Dingen sehr populäre Künstlerinnen und Künstler. Wie funktioniert da die Auswahl? Ist das ein bisschen, ich sag mal, eine Taylor Swift in der Musik? Da buhlen alle Städte drum, damit die da hinkommt. Ich kann mich erinnern, schon vor 4 Jahren, glaube ich, war Anton Corbijn da. Die Hockney-Ausstellung war, glaube ich, sehr, sehr erfolgreich. Mit wem muss man darüber verhandeln, wenn man von Künstlern eine Ausstellung haben will? Und ist es quasi wie in so einem Kaufhaus, dass man zwischen Dalí und Van Gogh irgendwie aussuchen kann? Oder wie läuft das?
Das wäre schön. Nee, so ist es leider nicht. Wir gucken uns ein Jahr an meistens. Also man macht ja nicht von Ausstellung zu Ausstellung, sondern was ist ein Jahr? Und wie mache ich ein Jahr, dass es auf der einen Seite Geld reinspült? Natürlich, ich muss Einnahmen generieren, ich brauche Namen, die dann eben ziehen. Und auf der anderen Seite eben aber auch immer wieder sollte und will und darf ich mir auch Ausstellungen leisten, die vielleicht ein bisschen edgier sind. Also wir hatten Anfang des Jahres die Bildhauerinnen des Surrealismus, 3 Frauen, die wenigsten haben davon gehört davor. Ich empfinde es aber als meine Pflicht quasi, auch diesen Frauen, die übrigens, die eine war die erste Professorin für Bildhauerei in Paris, also wir reden hier wirklich von vergessenen Künstlerinnen, denen auch wieder einen Raum zu geben und eben eine Wiederzuentdeckung, weil die 5. Monet-Ausstellung oder die 5. Impressionismus und die Landschaft, das langweilt mich ja selber. So, und man will ja auch immer was Neues entdecken, was Catchyes entdecken, was Spannendes und eben auch die Mischung zwischen Fotografie, Malerei, Skulptur, zwischen monografischen Ausstellungen und Themenausstellungen. Und das muss dann eben in den Potpourri passen. Und genau, und da sind dann eben so die verschiedenen Ausstellungen, die auch aufeinander einzahlen.
Wie lange plant ihr im Voraus?
Also das Kalenderjahr 26 ist geplant?
27 ist geplant, ja.
27 auch schon?
Ja, wir machen alle, also schon so 2 Jahre im Vorhinein. Ja, und bei deinen Sachen musst du ja wirklich weit im Vorhinein planen, weil du sonst eben die Exponate ja gar nicht kriegen würdest.
Wer kommt denn 27?
27, oh, da wird's schön. Sage ich aber gar nicht.
Schade.
Nein, ich darf über eine darf ich schon reden. Die heißt Better Together. Mhm. Und das ist eine Ausstellung über, sei es Paare, sei es Kollektive, sei es
Gemeinschaft.
Und von Rubens in seiner Werkstatt bis Gilbert und George. So die Bandbreite.
Oh, toll.
Ja, finde ich auch ein schönes Thema. Vor allem ist es unsere Jubiläumsausstellung. Wir werden 25.
Und wir 150.
Ja, guck mal.
Auch in 27. Ja. Und dann treffen wir uns ja dann wieder.
Ja, genau. Und dann passt doch Better Together. Ich finde, das irgendwie hat so eine Hoffnung, die ich sehr schön finde, genau.
Ja. Saris, wie ist denn dein Planungszeitraum?
Dadurch, dass die Fläche ist ja eine Zwischennutzung.
Ja.
Das heißt, ich habe immer Ideen im Kopf, plane immer so 4 Ausstellungen pro Jahr, aber zum Beispiel die Künstlerliste wird immer 2 Wochen vorausgegeben, das Save the Date 6 Wochen, 6 bis 8 Wochen. Also da habe ich auch immer noch relativ viel. Also man hat ab und zu super, vor allem von Jüngeren, neue Arbeiten, die werden ortsspezifisch angefertigt. Das ist das Spannende. Das heißt, ich muss nicht eine Arbeit reservieren und sagen, okay, dann und dann muss die da sein. Also da kann man viel noch manövrieren und anpassen, so bis in den letzten Moment. Ich glaube, das macht auch das Spannende an dem Projekt aus. Und die Ausstellungen gehen auch mal ein bisschen länger, 2,5 bis 3 Monate, weil vor allem großformatige Arbeiten gezeigt werden, weil das den Raum eben auch hergibt. Im Moment haben wir so eine Panelarbeit von Helen Hu, die hat gerade den Abschluss gemacht. Das sind 2 Riesenpanel, 1,80 mal 3 Meter. Oder von Stefan Wiens Riesenskulpturen, die sind 4 Meter hoch. Oder ein Turm von Simon Hirmann, der geht bis zur Decke. Und bezüglich der Planbarkeit, also ich habe mal so 4 Ausstellungsthemen, die in Frage kommen. Und dementsprechend suche ich die Künstler und Künstlerinnen aus. Ist immer ein Dialog von Jüngeren mit Etablierteren, die dann in den Dialog gestellt werden.
Ich weiß gar nicht, ist das so, Tulga, kommen hier auch mal Künstler her und sagen, machen Sie doch mal was von mir, nehmen Sie doch das mal mit auf, wie auch immer. Ich stelle mir vor, dass ihr beide eher so, die beiden, also Katrin und Holger, eher so in so einem Elfenbeinturm sind und du, Saris, wirst wahrscheinlich abends im Club angesprochen und gesagt, sag mal, kannst du mich nicht in die Ausstellung mitnehmen?
Also ich kriege relativ viele E-Mails diesbezüglich.
Ja.
Und gucke ich mir ab und zu auch an, aber es ist noch nicht vorgekommen, dass ich dann so einen Vorschlag mal mit reingenommen habe. Man hat schon die Idee, in welche Richtung es geht. Noch
dem sagst du jetzt allen erstmal eine harte Absage. Tulga, wie ist bei dir, wenn hier jemand mit dem Kunstwerk im Raum steht und sagt, wollen Sie nicht?
Sie kommen eher die Leute mit der Sammlung im Raum und sagen, zeigen Sie mal meine Sammlung. Dann sagst du, ja, das ist irgendwie eine super schöne Sammlung, aber passt leider programmatisch gar nicht oder wir sind schon lang im Vorhinein ausgebucht. Also Designer, Designerinnen stehen jetzt nicht auf der Matte bei uns. Aber das hat, glaube ich, nichts damit zu tun, dass wir als Elfenbeinturm wahrgenommen werden, sondern dass einfach nicht der Weg ist. Ja, du willst ja auch geladen werden, du willst auch ausgesucht werden. Es ist dann eher so, dass dann jemand vielleicht auf dich zukommt und sagt, ich habe da ein Konzept oder ich habe dazu geforscht und da würde ich gern was machen. Und da muss ich leider oft auch sagen, es ist super interessant, aber wir haben eine sehr lebendige, sozusagen ein sehr lebendiges Team von Kuratoren und Kuratorinnen, die viele tolle Ideen haben. Also das ist selten, dass ich mir von außen was dazu hole, weil wir viel einfach selber entwickeln. So wie ihr macht ja Partnerschaften manchmal, aber trotzdem auch stark selber. Also
Katrin, ich habe ja eingangs die Art Basel erwähnt. Ist das ein Ort, wo du dich rumtummelst, um zu gucken, was du in 3-4 Jahren hier machen könntest?
Nee, das nicht. Aber man tummelt sich natürlich rum, aber um eher auch ein Gespür zu kriegen. Also so ein bisschen einfach, ich meine, man trifft dann auch Hinz und Kunz und aber man kriegt ein Gespür oder man hat dann ein Ausstellungskonzept oder eine Idee für in ein paar Jahren und dann guckt man so ein bisschen und denkt, ach, was ist denn hier? Ach ja, stimmt, und kommt so ein bisschen ins Gespräch.
Was sind denn Orte, wo du tatsächlich hingehst? Also wenn du den Verkehrssenator befragst, dann nimmt er immer Kopenhagen als Ort, wo man sagt, guck mal da, die Radwege, das Straßensystem, wie auch immer. Was ist denn für dich so das Phantasialand?
Na, da gibt's viel. Und das ist ja auch ein bisschen das Schöne an meinem Job, dass ich auch viel reisen kann, darf und muss. Also weil dadurch, dass wir ja keine eigene Sammlung haben, muss ich ja Menschen überzeugen, mir ihren Van Gogh zu geben. Und das geht manchmal im persönlichen Gespräch deutlich, deutlich besser und ist auch erwünscht. Also morgen fliege ich zum Beispiel nach New York.
Oh.
Ja.
Ja. Und da buhlst du um was für ein Kunstwerk?
Um einen Van Gogh.
Ja.
Ja, genau.
Aber die Inhaber von Kunstwerken sind doch normal für die Öffentlichkeit zumindest nicht wirklich irgendwo aufgelistet.
Also da ist
gibt es so eine geheime Museumsdirektorin-Liste, wo man viele anrufen kann?
Nee, das ist im Internet. Da braucht man Zugang zu. Nee, leider nicht. das ist tatsächlich, ich habe einen Termin mit der Direktorin von Guggenheim.
Oh.
So macht man das dann.
Ja.
Und dann sagt man hier, ich habe da ein Projekt, ein großes Projekt. Ich bräuchte das Werk, weil
da zwei Leute drauf sind und du für Better Together.
Das ist dann eher nicht. Nee, ja. da geht's tatsächlich.
Aber so könnte es
genau
gehen.
Genau. Und es muss aber eben so Hand und Fuß haben, weil natürlich wird das Werk 500 Mal angefragt und warum soll es sich für mich entscheiden? So.
Ja.
Und das ist, und dann hast du eben das Glück irgendwie, dann ist, wir verbinden es eben, weil übermorgen ist im Guggenheim noch die Eröffnung der großen Gabriele Münter-Retrospektive, der ersten in den USA. Und ich habe ja hier auch eine Ausstellung von ihr gemacht, auch wahnsinnig erfolgreich und irgendwie sie ist mir nahe und dann bin ich da eben eingeladen. Und
schön.
Dann, und das ist halt das Schöne an meinem Job, dass man dann auch gucken kann. Man guckt und lässt sich inspirieren und merkt, wie es andere Häuser machen. Oder ja, dann war ich vor ein paar Wochen in London bei Lee Miller und in der Tate, weil ich von denen auch Werke will. Und dann guckt man sich das an und dann nimmt man auch so viel mit, also und kommt dann auch wieder mit Ideen heim. Und ja, da gibt es aber viele Orte. Also ich glaube, es ist jetzt Kopenhagen wie Verkehrsminister, sowas habe ich gar nicht, sondern es sind eher so, ja, es sind doch Museen oder auch die Stimmung muss passen oder dieses, wenn ja, ich bin ja dann immer allein unterwegs, logischerweise. Und ich finde, es gibt Städte, in denen man wunderschön allein unterwegs sein kann. Paris ist so. Da bist du und dann gehst du in das Museum, dann gehst du da noch hin und dann lässt du dich treiben. Mhm. So. Ja.
Tulga, was ist denn die Stadt deiner Träume, also beruflich gesehen?
Also ich finde, ich war auch gerade in London, also ich finde London schon wahnsinnig interessant nach wie vor. Da passiert einfach wirklich viel. Ich finde, Holland ist im Designbereich, im Gestaltungsbereich auch interessant. Frankreich interessanterweise weniger. Italien war immer irrsinnig wichtig. Dort ist eine die wichtigste Messe, auf die ich fahre, das Salone del Mobile.
Wo ist die?
Mailand.
Ja.
Mailand. Und dann finde ich es insgesamt ist auch so von der Entwicklung her super spannend, was in den Ländern passiert. Keine Ahnung, Slowenien, Tschechien, Polen. Ich weiß noch viel zu wenig über die baltischen Länder. Das würde mich total interessieren. Aber da sind sozusagen sehr lebendige, also gerade Polen, Tschechien und Slowenien, sehr lebendige Szenen einfach, die einfach interessant sind zu kennen. Ja, und zu wissen, was da passiert.
Saris, wann fliegst du wieder nach New York,
um mit Belgien, Guggenheim ich noch zu sprechen?
Oh, Belgien, wir wollen Belgien noch erwähnen.
Ich bin gerade zurückgekommen aus Südafrika. Oh. Ich war im Kapstadt, cool. In Zeitsmoka, weil mein Partner auch eine Ausstellung dort aufgebaut hat. Und von Johannesburg war ich total positiv überrascht. Und beim Zeitsmoka fand ich es total, das ist ja auch, die Direktorin ist gerade verstorben und die macht ja, also die war verantwortlich oder für die Biennale nächstes Jahr, Koyo Koyo. Und die hat ein ganz junges Kuratorenteam um sich und die hat denen relativ früh viel Verantwortung gegeben mit ihrer Vision eben, dass sie dann mit Mitte 30 total fit und top sind. Und das war total spannend, auch mit denen in Austausch zu treten. Also das hat mich wirklich positiv überrascht.
Mhm. Und wenn du The Space sagst, gibt es da etwas, was vergleichbar ist weltweit, wo du gesagt hast, sowas will ich nach Hamburg holen? Oder ist das etwas, was so irgendwie gewachsen ist hier auch aus der Kunstszene her?
Ich glaube, das ist organisch gewachsen irgendwie. Das war immer halt so, das Konzept war ein Ausstellungskonzept und Kulturprojekt, also keine kommerzielle Galerie und auch keine Institution, sondern wirklich, wo sich so Stimmen vereinen. Kuratieren kommt ja auch von Curare, Take Care of. Eine Arbeit hat eine Stimme, Künstler und Künstlerin hat eine Stimme und wie bringt man diese in Dialog? Mhm. Ne, und dann auch mit den Besuchern. Und das war eigentlich so die Idee dahinter. Und dass das so, es war ja temporär gedacht, es geht natürlich jetzt immer länger und weiter und dann halt mal gucken.
Wie weit planst du denn? Also wie viele Ausstellungen hast du für nächstes Jahr schon inhaltlich?
Ich habe viel fertig. Ausgearbeitet, aber das Problem ist, wenn wirklich ein Hauptmieter kommt, dann ist so der Deal, dass man halt so die aktuelle Ausstellung dann langsam beendet sozusagen. Ne? Mhm. Also das ist natürlich, man hat nicht wirklich einen langen Planungshorizont, muss auch mal schauen, dass man Fördergelder bekommt. Also ist schon viel Arbeit.
Wie gerne würdest du denn viel spontaner sein, Tulga, um möglicherweise auch auf aktuelle Geschehnisse irgendwie einzugehen? Oder sagst du, nee, Design ist zeitlos im besten Sinne?
Nein, nein, das ist es ja überhaupt nicht. Also diese Vorstellung, dass Design sozusagen eine solche Reduktion, also das, was man vielleicht auch mal früher als das gute deutsche Design gesehen hat, ne, das stimmt ja nicht. Mhm. Alle wollen verkaufen, es geht um Konsum und Kapitalismus, also das wäre jetzt wirklich ein... Nein, ich finde, ich muss das nicht, also erst einmal... kann man trotzdem, also man spürt ja so wie die Katrin vorher erzählt hat, wenn sie in sozusagen reist und sich andere Sachen anschaut und so Themen spürt, ja, die hast du ja also auch im Blick, also ich auch und entsprechend entwickelst du die dann auch und dass die 2 Jahre dauern, bis sie dann da sind, ist manchmal blöd, ja, aber seltenst eigentlich. Und wir haben ja abseits von Ausstellungen, wo ich eine sorgfältige Planung, und das ist halt einfach der große Unterschied, wenn wir Ausstellungen planen und da auch so wahnsinnig viel Objekte dabei sind, ist die Planung einfach eine sehr aufwendige, weil du musst sie immer dreidimensional im Raum inszenieren. Aber wir haben ja als Ausgleich, ob das jetzt Diskussionen sind, Künstlergespräche, was der Freiraum macht. Also es sind ja ununterbrochen Aktivitäten im Haus, die sehr viel schneller reagieren können auf bestimmte Themen. Und dann finde ich, muss man aber auch sich schon im Klaren sein, was ist meine Hauptkompetenz? Ja, und ich bin nicht die politische Kommentatorin für, das heißt, solange ich mich in meinem Kompetenzbereich bewege und sage, okay, natürlich ist Design politisch und natürlich ist sozusagen das, was da vielleicht diskutiert wird, hat eine gesellschaftliche Aussage oder stellt etwas zur Diskussion, aber es muss nicht automatisch auf jetzt sozusagen was außerhalb gerade die letzte auch Katastrophe vielleicht ist, reagieren. Also ich finde, da muss man sehr aufpassen, da sind Theater auch ganz anders gestrickt. Ich finde, die funktionieren anders, ja, von der Art und Weise, wie sie arbeiten. Und wir sind langsam. Das ist nicht falsch, ja. Ich finde, ich muss da nicht. Und das ist auch anders, als einen temporären Ausstellungsraum zu bespielen. Ich habe nichts dagegen und ich kann das sozusagen auf anderen Ebenen gut kompensieren, indem wir halt ein Programm rundherum haben oder ein sehr lebendiges Haus sind, wo eh viel passiert und diskutiert wird.
Katrin, das Wort Cancel Culture ist ein feststehender Begriff in der Theater-, in der Kulturproduktion geworden. Betrifft dich das auch in irgendeiner Form? Du planst eine Ausstellung in 2 Jahren mit einer Person, die möglicherweise in den nächsten Monaten in Ungnade fällt. Also spielt das in irgendeiner Form eine Rolle, die politischen Wurzeln eines Künstlers aus dem letzten Jahrhundert nochmal zu überprüfen?
Also mir ist es jetzt noch nie passiert mit aktuellen KünstlerInnen oder so, wie jetzt Jan Böhmermann oder in Berlin oder so.
Und ist das Künstler? Ist das ein Künstler?
Er hat es sicher als Ausstellung bezeichnet. Aber weil er ja hier den Rapper eingeladen hat und Herr Weimer hat sich ja dann mal wieder einmischen müssen. Aber ich wollte noch mal kurz auf Turgel zurückzukommen, weil ich glaube nämlich auch, das Wichtige ist, eine Qualität von Kunst, also ich rede jetzt von Kunst, ist ja auch eine Allgemeingültigkeit und auch eine Kunst darf auch zweckfrei sein. Also Kunst muss nicht einen momentanen gesellschaftlichen Diskurs antreiben. Kunst darf auch einfach nur da sein. Genau das ist ja eigentlich die Grundannahme von Kunst, so dass sie keinen Zweck hat. Und von dem her sollten Ausstellungen so gut gemacht werden, dass sie eben funktionieren und dass man eben auf diesen verschiedenen Ebenen drauf eingehen kann. So, das, also was du auch gesagt hast, dass du im Begleitprogramm sagst, was sind denn da Themen? Oder wir stellen dann immer Ausstellungen vor und dann sagen Kolleginnen aus der Vermittlung, aus der Veranstaltung, oh, da fällt mir das dazu ein, lass uns doch das machen. Bei Cancel Culture, ich glaube immer, also wir hatten einmal Emil Nolde bei uns und ich glaube, man muss einfach offenlegen. Also es ist ja auch, ich finde, dieses Cancel Culture hat ja manchmal auch was damit zu tun, dass man den Menschen ein eigenes Denken abspricht oder ein eigenes Entscheidungen treffen oder auch, ich glaube, wenn man sagt, ja, Emil Nolde war ein glühender Nazi, Emil Nolde war Antisemit und so weiter, aber er war eben auch ein begnadeter Maler, so, und ja, dieses Aushalten, das ist in unserer Gesellschaft ganz schwierig, weil wenn irgendwie Künstler müssen gut sein, das ist so eine Annahme, die finde ich ganz spannend, dann wäre ganz schwierig und ich glaube, genau da muss man auch trennen und man muss es kontextualisieren, man muss es benennen, man muss es offenlegen, aber es macht nicht den Wert oder die Definition aus.
Ich glaube wirklich, da hast du vollkommen recht, Katrin, also dass wir verlernt haben, als Gesellschaft einen kritischen Diskurs zu führen, der auch mal,
auszuhalten.
Ja. Das ist einfach dramatisch. Und das ist etwas, was wir sehr wohl machen können. Und ich glaube, daher ist das Allerwichtigste, genau wie du gesagt hast, wenn du Themen aufgreifst, von denen du weißt, dass sie Schwierigkeiten erzeugen könnten oder eben kurz gesprungen als abzulehnen klassifiziert werden, ja, geht gar nicht, ist gegen die, was weiß ich, Staatsräson oder was immer, das sehr gut vorzubereiten, ja, und einen guten, also genau zu wissen, warum mache ich das trotzdem und dann kommunikativ wirklich gut vorbereitet sein, das auch zu erklären oder darauf eine Antwort zu haben. Weil ich empfinde oft, wenn andere Institutionen jemanden dann kurzfristig canceln, dann hat, jetzt in meiner Wahrnehmung ist es oft so, dass die das eben nicht gemacht haben, ja, dass die nicht vorher alles durchdacht haben, was da kommen könnte und dann völlig verdattert sind, dass der Wind ein bisschen scharf von irgendwo weht, ja, ganz egal von wo, weil die moralische Selbstgerechtigkeit findest du sozusagen in allem gesamten politischen Spektrum inzwischen. Und das ist, glaube ich, die Hauptaufgabe, wenn du sozusagen den Raum offen halten willst und sagst, ja, es muss halt auch dann gehen. Ja.
Und du musst es dann auch aushalten.
Du musst es dann auch aushalten.
Also weil ich finde, natürlich können manchmal Sachen passieren und dann bleiben wir beim Böhmermann-Beispiel, dann gräbt irgendein rechtes News-Magazin irgendein T-Shirt von ihm aus, und also von diesem Rapper, und dann großer Aufschrei. Also, das kannst du nicht wissen, ist doof gelaufen. Gut, er hat auch noch Jahrestag des Terroranschlags, das Konzert. So, das kann alles passieren. Aber ich finde, dann ist es genau unsere Aufgabe, das auch auszuhalten, um zu sagen, ich biete diesen Raum, dass wir darüber reden können. Genau das ist für uns als Institution, natürlich werden wir angefeindet und das kriegen wir ja alle, wir haben das alle, wir kriegen alle Mails und was Menschen doof finden, was man macht und wie man es macht und dass man zu woke ist oder dass man das ist, aber das ist ja egal, aber man muss es aushalten, um in die Diskussion zu kommen, weil sonst haben wir verloren.
So. Ja, Saris, wir können jetzt noch stundenlang darüber sprechen, ja. Ich finde die Ansätze von Katrin wirklich, kann da alles unterschreiben. Trotzdem interessiert mich jetzt noch mal ganz kurz, jeder Globetrotter kommt irgendwann zu Hause an. Also was wird mit The Space passieren? Kannst du dir vorstellen, irgendwann, wenn jetzt ein großer Mäzen kommt und sagt, hier ist das Haus, bleibt die nächsten 10 Jahre hier, wo würde das stehen?
Da würde ich mich freuen, weil es sind wirklich so viele Projekte oder auch so ein Rahmenprogramm, was man ausarbeiten könnte, wo man wirklich kleine Budgets kauft, sei es irgendwie Performances. Also man kann da so viel mehr machen, hat man ein bisschen mehr Budget. Also würde ich mich auf jeden Fall freuen. Wenn man keine Finanzierung findet, ist auch okay. Dann habe ich mehr Zeit, mich auf meine eigene Arbeit zu konzentrieren. Also wieder, wie es ausgeht, ist beides
wieder
gut.
Ganz nah an der Ausbeutung. Aber wo steht das Haus? In welchem Stadtteil in Hamburg?
Also ich bin ja im Moment aktuell total happy mit der aktuellen Fläche. Das ist eine wunderschöne Fläche. 5 Meter Deckenhöhe, Betonwände, 440 Quadratmeter. Also wenn wir da länger bleiben könnten, wäre es fantastisch. Weil das ist ja auch so, das ist ja auch dieses Thema, was sind zukunftsfähige Innenstädte? Und ich finde, da gehört einfach Kunst und Kultur unbedingt in die Stadt. Ja. Oder halt auch das so Projekt geben. Was ist Kunst im öffentlichen Raum? Kann man mehr Studios in eine Innenstadt integrieren? Absolut. Oder wirklich auch so Offspace? Bei uns zahlt man keinen Eintritt. Ich habe super oft Leute um 12, die kommen rein in der Mittagspause, mal 20 Minuten Kunst anschauen.
Und das sind wir halt so kleine Sachen. Ja auch die Innenstadt. Ja. Das ist einfach so wichtig, immer
und
wieder zu
sagen. Die muss durchmischt sein. Die muss einfach wirklich durchmischt sein. Das sind wirklich auch mit Studioflächen und allem drum und dran. Ja. Also ich finde, da gehört echt was durch. Da muss man durchgreifen.
Ja.
Katrin durfte schon verraten, was sie 2027 zeigt. Tulga, wir kommen mal ein bisschen näher. 2026, was soll ich mir da unbedingt
27
angucken?
Kann ich tatsächlich noch wenig sagen. Also wir wissen, was wir machen werden, aber es ist noch nicht in trockenen Tüchern, außer dass wir 150-jähriges Jubiläum feiern. 26 zeigen wir Hans Hansen, das ist ein wichtiger Werbefotograf, der sozusagen die 80er, 90er stark geprägt hat. Der wird nächstes Jahr 86 und freuen uns sehr. Wir haben im Prinzip den gesamten Vorlass und auch seine Fotos und seine eigene Fotosammlung. Dann zeigen wir eben diese Kindermöbelgeschichte und im Herbst eine Ausstellung einer bekannten holländischen Designerin, Hella Jungerius, die eine der wichtigsten Frauen im Design, in der Designszene sind.
Katrin, noch 6 Wochen bis zum Ende des Jahres. Was können wir denn bei euch noch gucken?
Also, auf jeden Fall Weihnachten, so ein bisschen was fürs Herz. Wenn der Oma auf den Nerv geht, geht man Kinder, da kann man alle mitnehmen. Danach ist der Fototriennale wieder in Hamburg. Wir beteiligen uns mit FC Gundlach, da die Kollegen von Deichtorhallen leider geschlossen haben. Nehmen wir den Gundlach zu uns und machen das aber in großem kollegialen Verbundenheit. Und genau, wir zeigen, weil er wäre 100 geworden nächstes Jahr. Und eben der Begründer der Fototriennale auch. Und deshalb konnten wir es nicht ohne ihn machen. Und es gibt eine Ausstellung, über die darf ich, das ist tatsächlich dann manchmal wieder witzig, da darf ich nicht so viel drüber reden, weil das wird die größte Ausstellung, die wir je im Buzeres Kunstforum gemacht haben. Und wir erwarten noch von der Kulturstiftung Gelände und des Bundes etwas Geld, weil wir können es nicht aus eigenen Mitteln stemmen. Und da geht es um, ich spoilere ein bisschen, deshalb bin ich jetzt auch in New York, es geht um jüdische SammlerInnen und Sammler in Deutschland bis zum Holocaust.
Mhm. Ihr Lieben, das war eine Stunde lang Kunst und in einem Museum, aus einem Museum, dem Museum für Kunst und Gewerbe. Liebe Tulga, liebe Katrin, liebe Saris, der 36. Culture Club schließt, der 37. kommt in einem Monat wieder und wir sehen uns auch bald wieder in euren spannenden Ausstellungen. Ich danke herzlich für euer Engagement hier in Hamburg, für die tollen Dinge, die ihr hier immer wieder produziert und zur Verfügung stellt und sage Ahoi.
Danke dir.
Dankeschön.
Das war die Hochkultur auf Ahoi. Der Culture Club. Danke fürs Zuhören.